Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich erstmal meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Roberto Hilbert, vielleicht nochmal für die Hörer, ehemaliger Profifußballer und aktuell U19-Trainer bei Greuther Fürth. Aber mit Sicherheit hast du auch nochmal Punkte vielleicht, die du über dich selbst gerne sagen möchtest. Also wir starten einfach mit einer Selbstvorstellung.
Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Wunderschönen guten Morgen. Ja, groß vorstellen. Ja, Roberto Hilbert, aktuell 40 Jahre jung, U19 Cheftrainer von der Spielvereinigung Fürth, viele Jahre im Profifußball als aktiver Spieler verbracht. Und ja, bin seit jetzt 2019 in Fußballrente und versuche jetzt aktuell unsere Talente zu fördern, zu fordern, im besten Falle, dass sie bei uns Profi werden.
Ja, sehr cool. Es kann ja nicht jeder Trainer auf eine Profikarriere zurückblicken. Deshalb würde mich erstmal interessieren, vielleicht was so dein coolster Moment in der Profikarriere jetzt für dich war und auch nochmal, ja, was du glaubst, wie du jetzt auch als Trainer von deiner Spielerkarriere profitieren kannst. Also ist das überhaupt so, dass es einen groß weiterbringt, selbst Profi gewesen zu sein? Und wenn ja, inwiefern?
Ja, ich glaube, der coolste, also was heißt coolste Moment? Ich glaube, jeder Moment, ich war fast 17 Jahre lang Profi, durfte da für die deutsche Nationalmannschaft spielen in der Bundesliga im Ausland. Für meinen aktuellen Arbeitgeber Greuther Fürth, hier bin ich Profi geworden. Das sind Momente, die man grundsätzlich nicht vergisst. Das erste Mal in einem Stadion zu spielen, das habe ich hier bei uns in Fürth erleben dürfen, also in einem richtigen Stadion in der zweiten Bundesliga. Ja, auch die Zeit beim SC Feucht in der dritten, vierten Liga, da hat mich sehr, sehr geprägt für meine spätere Karriere dann. Ich glaube, es gibt so jetzt keinen Moment, wo ich sage, das war der Moment in meiner Karriere. Es war einfach jeden Tag in Genuss und ein Traum leben zu dürfen, Fußballprofi zu sein. Ja, ich glaube, grundsätzlich ist nicht jeder Ex-Profi auch ein guter Trainer, genauso andersrum. Aber ich glaube, dass ich meine Erfahrungen, die ich nutzen oder die ich machen durfte über ganz, ganz viele Jahre, die kann ich, ja, das ist einfach ein Vorteil für mich gerade tatsächlich, weil ich habe ja letztendlich dieses Talent, den Spieler zu fühlen. Ich weiß, was ein Spieler denkt, wenn ich ihn in die Augen gucke. Ich kann Dinge vielleicht auch anders einschätzen. Dinge anders vielleicht auch fühlen, wie auch immer. Und das versuche ich natürlich tagtäglich auch einfach zu nutzen und auch auszunutzen tatsächlich.
Sehr cool. Ja, wir wollen uns ja heute einfach einmal konkret über deine Arbeit im A-Juniorenbereich, im Leistungsfußball unterhalten. Vielleicht vorab erstmal, was macht für dich den Leistungsfußball aus? Also viele Hörer werden ja zum Beispiel im Breitensport tätig sein. Was sind für dich so die Besonderheiten, die der Leistungsfußball mit sich bringt?
Ja, ich glaube, das Wort sagt ja eigentlich schon fast alles aus. Also es geht um Leistung, die sicherlich gerade auch in meinem Bereich, U19, ja, sich da schon in Form von Leistung, glaube ich, schon die Spreu vom Weizen auch irgendwann trennt. Ich glaube, es ist die letzte Stufe vor dem Herrenfußball, vor dem Männerfußball oder Erwachsenenfußball oder wie man es auch nennen möchte. Und ich glaube, meine Idee ist auch, in dem Bereich die Jungs da schon hingehend zu fördern, dass sie sich oder ich versuche sie darauf vorzubereiten, was im Männerfußball dann auch auf sie zukommt. Ob das jetzt dann bei uns im Verein in der U23 in der Regionalliga ist oder dann auch eben im Profifußball, wie auch immer. Ich glaube, ich habe den Auftrag, sie auf der einen Seite sportlich natürlich zu fördern und zu fordern. Aber ich glaube, auch auf persönlicher Ebene und Sozialebene haben wir einfach einen Auftrag, die Jungs dann auf gewisse Dinge vorzubereiten. Die Schwierigkeit ist bei uns, in Anführungsstrichen, ist natürlich auch schulisches Thema, weil die Jungs, ja, die kommen aus der Region oder die Mehrheit kommt aus der Region. Aber es doch, sind sie unter der Woche dann sehr, sehr viel unterwegs, ob im Auto oder im Zug oder wie auch immer. Dann natürlich die schulischen Dinge, die wir auch noch mit beobachten und auch kontrollieren, sage ich jetzt mal so. Ja, das ist gar nicht negativ gemeint. Und das sind, glaube ich, so die Punkte, da das dann auch abzuwägen, wie dann die Leistungsfähigkeit dann auch möglich ist.
Du hast jetzt schon die Vorbereitung auf den Herrenfußball angesprochen. Was sind denn deines Erachtens dann als U19-Trainer für dich die wichtigsten Kompetenzen in dem Bereich, um Spielern da dann auch bei helfen zu können?
Ja, ich glaube einfach Leistungsfähigkeit. Also wir versuchen ja so an die Intensität unserer U23 ranzukommen, was über die Woche hinweg dann auch inhaltlich und auch die Trainingstage betrifft, dass wir das natürlich ans Maximum oder annähernd gleich hinkriegen. Das ist, was wir versuchen. Ja, dass die Jungs dann auch, wenn sie dann in die U23 kommen oder auch schon vorher hochgezogen werden, was auch der Fall ist bei uns grundsätzlich, dass sie da nicht dann vom Kopf gestoßen werden in Form von, boah, jetzt bin ich aber nach 2 Tagen eigentlich nicht, also habe ich keine Kraft mehr, das leisten zu können, was in der U23 gefordert ist. Und natürlich klar, inhaltlich, taktisch, sie dann auf den Weg bringen, dann in der U23 relativ schnell funktionieren zu können.
Gibt es da für dich als Trainer auch nochmal besondere Trainerkompetenzen, die man im Vergleich zu jüngeren Altersklassen mitbringen muss, die du hervorheben würdest?
Das heißt,
Also, wo du sagst, das muss ein U19-Trainer mitbringen, um eine U19 trainieren zu können im Vergleich zu einer B- oder C-Jugend.
das kann ich gar nicht, ehrlich gesagt, möchte ich mir das gar nicht anmaßen, wer was letztendlich leisten oder beziehungsweise können muss, um ein U19-Trainer sein zu können. Klar, am Ende des Tages muss man ein bisschen Ahnung haben vom Fußball, denke ich. Aber wie er jetzt ein Profil aussehen muss von einem U19-Trainer, das möchte ich mir, wie gesagt, gar nicht anmaßen, das auch beurteilen zu können.
Alles klar, du sagst, es geht um Leistungsfähigkeit. Du hattest auch die U23 angesprochen. Letztlich ist es ja einfach so, dass natürlich ein Spieler, andersrum ein Trainer seiner Mannschaft natürlich helfen kann durch sein Coaching, durch den Übungsaufbau. Aber am Ende haben ja auch die Spieler selbst einfach einen großen Einfluss darauf, wie gut die Fortschritte sind, weil natürlich die Spieler untereinander irgendwie den Trainingsreiz bestimmen. Wenn der Spieler alles gibt oder wenn er ein bestimmtes Niveau hat, dann pusht er ja auch seinen Mitspieler hoch. Welche Rolle spielt das, wenn ich auf den Herrenbereich vorbereite?
Ja, also zum einen, klar, geht es auch um Konkurrenz. Ja, wir sind trotzdem auch in der Konkurrenzsituation innerhalb einer Mannschaft. Das ist natürlich auch klar. Zum einen und zum anderen, glaube ich, ist das einfach auch vorbereitet. Also ich glaube, da geht es dann in den Mannschaften drunter vielleicht auch schon los, dass man die Jungs darauf vorbereitet, zum einen leistungsfähiger zu werden, konkurrenzfähiger oder konkurrenzfähig zu sein. Und natürlich auch dann die Selbstverantwortung. Ja, jeder, der hier bei uns im NLZ ist, wenn man in die Runde fragt, was ist euer Ziel, dann ist von jedem das Ziel, Profifußballer zu werden. Und dazu gehört halt dann am Ende des Tages Professionalität. Und ich glaube, da können wir natürlich als Trainer appellieren und immer wieder auch drauf gucken. Es ist dann auch natürlich auch eine Philosophiefrage von jedem einzelnen Trainer. Ich setze da sehr, sehr viel auf Vertrauen in meine Spieler, und auch Eigenverantwortung, weil am Ende sind wir nicht diejenigen, die sie zum Profi machen, sondern sie selbst. Natürlich gehören gewisse Faktoren dazu, die dann mit reinspielen, wie der Weg dann auch weitergeht. Aber ich glaube, die Eigenverantwortung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Jetzt sprichst du die Eigenverantwortung an. Ich zitiere ziemlich oft in meinem Podcast ein Interview mit Thomas Tuchel, wo er sagt, dass für ihn das Talentmerkmal Nummer eins wäre, ja, Schwierigkeiten überwinden zu können. Also man soll den Nachwuchsspielern Schwierigkeiten, ja, bereiten. Jetzt hast du ja, wie gesagt, die Selbstverantwortung angesprochen und es gibt dann ja immer so die Diskussion, nimmt man heute den Spielern in den NLZ zu viel ab? Also spielt das bei euch irgendwie eine besondere Rolle, dass ihr bewusst irgendwie, naja, auch sagt, hier über die Grenzen sollen die Spieler gehen und da macht ihr es denen dann auch mal ein bisschen schwerer oder sagt ihr, die haben so viel drumherum, dass man denen dann auch viel abnehmen sollte?
Das wäre es sowohl als auch. Ich glaube, es ist auch einfach eine Charaktersache. Also, ich glaube, man muss da, glaube ich, auch ein bisschen filtern. Wie muss man oder wie sollte man jeden einzelnen Spieler, der eine so, der eine so. Da muss man ein bisschen differenzieren, glaube ich. Wie gesagt, mein Ansatz ist es einfach, weniger zu tun für die Jungs in Anführungsstrichen, weil ich einfach sie dahingehend fördern möchte, in dieser Persönlichkeitsentwicklung auch Selbstverantwortung zu übernehmen, selbstständig Dinge zu tun, Entscheidungen selber zu treffen, natürlich immer unterstützend von uns, Hilfestellung und natürlich dann klar Coaching und ob das jetzt Trainingseinheiten sind, die man dann nachbereitet oder Spiele nachbereitet, ihnen dann auch einfach Lösungsansätze mitzugeben. Nochmal, am Ende des Tages stehen die Jungs auf dem Platz, ja, dann auch am Wochenende, da wo wir letztendlich jede Woche darauf hinarbeiten. Und dann müssen sie es letztendlich auch selber lösen. Also wir können noch bedingt von außen, das ist so meine Ansicht, Einfluss nehmen. Ja, wir haben einen Spielplan, wir haben einen Matchplan, wir haben eine Herangehensweise, wir haben eine Spielidee, wie auch immer. Aber ich spiele halt nicht mehr selbst. Und dann müssen die Jungs lernen, da dann auch Entscheidungen selbst zu treffen. Mit dem Hintergedanken, und das ist, glaube ich, die Freiheit, die wir ihnen auch geben müssen, dann auch Fehler machen zu dürfen. Ja, weil ich bin davon überzeugt, dass man durch Fehler einfach sich weiterentwickelt. Klar, sollte der gleiche Fehler nicht in Häufigkeit kommen, wo es dann schwierig wird. Aber ich glaube, dass gerade auf dem Niveau, wo wir uns begeben, die Jungs dann auch so spielintelligent sind und auch so weit sind, dann auch Fehlerminimierung zu erkennen. Und ja, wie gesagt, ich habe einen Ansatz da auf Selbstverantwortung auch zu setzen.
Jetzt hast du Fehler angesprochen. Ja, führst du als Trainer so eine bewusste Fehlerkultur ein, weil du sagst, einerseits darf man Fehler machen, andererseits sollte nicht zu oft derselbe Fehler, vorkommen. Also, wie gehst du damit als Trainer um?
Für mich geht es immer um die Basis, grundsätzlich. Also ich habe für mich eine Folie beziehungsweise ja, was niedergeschrieben, was für mich die Basis ist. Und wenn jemand das auf den Platz bringt, dann ist das für mich erstmal so der Schlüssel zum Erfolg. Okay? So, das ist das eine. Das andere ist, und für mich ist dann wichtig, wenn sie diese Basis dann auch liefern, dann ist das für mich, bin ich sehr, sehr offen, was Fehler betrifft. Nochmal, es geht um Fehlerminimierung, ja, dass man letztendlich, ja, keine Ahnung, wenn jetzt ein Innenverteidiger irgendwie gefühlt im Spiel 10-mal den gleichen Stellungsfehler macht, dann müssen wir halt wirklich ernsthaft drüber sprechen. Ja, am Ende des Tages geht es, glaube ich, darum, da eine Konstanz reinzukriegen. Ob das jetzt, wie vorhin schon angesprochen ist, diese Selbstverantwortung, diese Eigeninitiative, Selbstentscheidungen treffen, aber auch eine Fehlerminimierung. Und da brauchen wir eine positive Kurve, die dann vielleicht bei dem einen ein bisschen schneller, bei dem anderen ein bisschen langsamer, aber immer stetig so nach oben geht. Ich glaube, da gehört einfach dann am Ende des Tages auch viel Kommunikation dazu, viel Arbeit mit den Jungs und ihnen aber auch diese Fehler eingestehen. Ja, was auch völlig normal ist. Fußball ist ein Fehlersport. Ja, ich habe, wie gesagt, lange die Chance gehabt, viel auf höchstem Niveau Fußball zu spielen und ich habe mit Sicherheit nicht fehlerfrei gespielt. So, aber ich habe halt daraus gelernt und dann das Ding halt besser gemacht. Also von daher, und das ist, glaube ich, auch ein Auftrag, den wir dann am Ende des Tages haben.
Du hattest auch schon den Begriff Spielidee genannt. Wie würdest du eure Spielidee in der U19 beschreiben? Was sind so für dich die, naja, Dinge, die eure Mannschaft ausmachen sollen, spielerisch? Und ja, wie versuchst du das dann auch zu vermitteln?
Also das Wichtigste in meiner Idee ist die Basis. Ja, das sind letztendlich Attribute, die glaube ich, jeder leisten kann. Da geht es mental erstmal darum, will ich es oder will ich es nicht? Will ich mich quälen? Will ich an die Grenze gehen? Immer Maximum, am Maximum spielen, egal in welchem Bereich. Das ist so das für mich so das Wichtigste tatsächlich. Und da haben wir noch nicht über inhaltliche Fußballthemen gesprochen. Was inhaltlich betrifft, ist für mich, ich will letztendlich mit Ball ein kontrolliertes Fußballspiel haben. Ich will Dominanz, also Ballbesitz-Dominanz ausstrahlen und will vor allen Dingen in den Umschaltphasen ganz klar die Oberhand haben. Also ich will schnell umschalten nach vorne, ich will schnell umschalten gegen den Ball. Und das sind so die Merkmale, die mir extrem wichtig sind in meiner Spielidee.
Du hattest jetzt den Ballbesitz angesprochen. Da gibt es auch gerne mal unter Trainern dann diese Diskussion mit Ballbesitz als Selbstzweck, weil es ja letztlich einfach darum geht, auch ein Stück weit zielstrebig Richtung gegnerisches Tor zu kommen. Wie stehst du zu ja, dem Stellenwert von Ballbesitz im Fußball dann?
Ja, ich sage mal so, der Stellenwert ist schon sehr hoch, weil wenn man den Ball hat, dann kann der Gegner erstmal kein Tor schießen. So. Also da hat der Gegner erstmal einen Nachteil und der Gegner muss reagieren. Und wir sind im Vorteil, weil wir letztendlich das Spiel kontrollieren. So, und das ist diese Ballbesitzdominanz, die ich haben möchte. Und dann natürlich ja, kontrolliert, aber auch effektiv zum Tor zu kommen. Ja, das ist so die Herangehensweise, die wir versuchen.
Bei der Vermittlung, also jetzt sind ja Spielprinzipien, werden sehr gerne genutzt unter Trainern. Kannst du da vielleicht so ein, zwei Beispielprinzipien, mit denen du arbeitest, nennen oder welche Rolle spielen bei dir Spielprinzipien?
Ja, es kommt immer, wie gesagt, in diesen Phasen, in diesen Ballbesitzphasen, ist für mich letztendlich diese Ballbesitzdominanz ist für mich ein ganz klares Prinzip. Die Jungs wissen, was dann damit gemeint ist. Wenn ich sage jetzt Ballbesitzdominanz, dann wissen sie, okay, wir wollen jetzt einfach den Ball erstmal bei uns halten, wir wollen uns den Gegner zurechtlegen und dann in den Umschaltphasen, also das Gegenpressing, letztendlich Überzahl schaffen mit dem Ball im Umschalten offensiv. Und immer wieder effektiv zum Tor, wie gesagt, und dann spielen natürlich verschiedene Prinzipien einfach noch eine Rolle, die dann, da bräuchte man, glaube ich, auch ein bisschen mehr Zeit, das dann auch in die Tiefe zu besprechen. Ja, es ist letztendlich eine Arbeit, die man, ja, dieses, wie sagt man heute, Wording, ja, den Jungs das auch versucht zu vermitteln. Wenn sie es dann mal drin haben, dann funktioniert das auch.
Ja, genau, dann würde mich noch bei der Vermittlung interessieren. Es wird auch immer viel diskutiert. Jetzt gibt es ja die Trainingsphilosophie Deutschland zum Beispiel. Da ja, veranschaulichen sie das dann ja ganz nett, dass sie irgendwie sagen, der U15-Trainer wird sich immer wünschen, dass der U14-Trainer so trainiert. Und ja, also die unteren sollen es, aber wenn es dann darum geht, das selbst so zu machen, dann ist man vielleicht doch noch ein bisschen verhalten, also wie stehst du so zu der Vermittlung in Kleinspielformen, weil am Ende die Komplexität ist natürlich nicht die, die ich dann am Ende im 11 gegen 11 habe. Und das ist dann ja
Ja.
wahrscheinlich auch der Grund, dass viele aufs 11 gegen 11 zurückgreifen. Also ja, wie ist für dich so der Stellenwert von Kleinspielformen in der Vermittlung und wie von großen?
Ja, es ist immer die Frage, was man in den kleinen beziehungsweise auch in den großen Spielformen auch am Ende des Tages als Schwerpunkt haben möchte. Ja, ich glaube, in den kleinen Spielformen kannst du natürlich auch Ballbesitz trainieren, ja, weil es natürlich dann enger wird oder kleiner ist. Es wird hektischer, ja, man braucht ja, schnellere Wahrnehmung, schnellere Handlung. Ja, die Wahrnehmung und die Handlungsschnelligkeit kann man dadurch trainieren. Man kann die Technik trainieren. Ja, welchen Fuß spielt man an? Die Positionierung, ja, also wie sagt man bei uns, ein Eckler, ein Rondo, ja, ein 6 gegen 2 ist, finde ich, eine Form, die extrem viel mit sich bringt, ja, die viel inhaltlich auch drin hat. Und natürlich klar auch in Themen wie Umschaltphasen, ja, gegen den Ball, gegen Pressing, auch umschalten offensiv, wo du dann in ja, verschiedenen Feldern, in Felder wechseln oder Wechselrondos und so weiter und so fort, solche Schwerpunkte trainieren kannst und natürlich dann aufs 11 gegen 11, weil wir natürlich am Ende auf Großfeld spielen, ja, dann auch taktische Themen, inhaltliche Themen, auch Ballbesitz, umschalten, das sind dann alles so Sachen, wie vermittle ich es dann, wie projiziere ich das Kleine auf das Große. Und das ist dann dieses Heranführen, von dem man auch immer in der Ausbildung spricht, ja, vom Einfachen zum Komplexen. Und ich glaube, dann auf Großfeld ist es dann auch einfach auch komplex aus meiner Sicht.
Generell, wenn es um Trainingsformen geht, dann ist es ja so, im Internet kursieren natürlich etliche von Übungen, die dann Trainer einfach kopieren und auf ihre Mannschaft anwenden. Aber am Ende sind das natürlich sehr allgemein gehaltene Übungen, die man vielleicht gar nicht so richtig nutzen kann, weil es gar nicht zu dem passt, was du dann am Ende im Spiel sehen möchtest. Ja, was würdest du Trainern diesbezüglich empfehlen, wie sie an so eine Auswahl von einer Trainingsform rangehen können?
Also ich finde es erstmal extrem gut, also das ist eine der positiven Dinge vom Internet und unseren sozialen Netzwerken mittlerweile, dass man dann ein hohes Maß an Möglichkeiten hat, Dinge oder sich inspirieren zu lassen. Ja, das ist auch mein Ding. Ich gucke mir auch sehr, sehr viele Videos an, viele Grafiken, wie auch immer. Ja, habe natürlich viele Ideen, auch noch aus meiner eigenen aktiven Zeit von Trainern, die ich noch im Kopf habe, die ich selbst trainiert habe und so weiter und so fort. Ich glaube, es geht nicht darum, Dinge zu kopieren oder auch andere Trainer zu kopieren, sondern seine Idee beziehungsweise sich inspirieren zu lassen, glaube ich. Ich lasse mich gerne inspirieren und versuche dann in Spielformen, Übungsformen dann zu nutzen, um sie dann so zu bauen, wie ich sie brauche für meine Mannschaft. Ja, wie sie dann passt für meine Mannschaft. Ja, und dann, klar ist das, wenn du eine Form siehst oder eine Grafik siehst, sagst du, ja, es ist ein abgeschnittenes Feld, das passt, aber ich baue noch das und das mit rein. Oder ich habe dann vielleicht einen neutralen Spieler dabei oder Anspieler oder wie auch immer. Oder im großen Feld stecke ich nochmal extra Zonen ab, dass ich da eine Außenzone habe, eine Mittelzone, eine Aufbau-, Angriffszone, wie auch immer. Das sind alles so Dinge, die man, glaube ich, dann für sein Spiel und für seine Mannschaft dann hinzubauen sollte, meines Erachtens.
Wie handhabst du deine Trainingsschwerpunkte? Also coachst du immer nur einen Schwerpunkt oder sagst du wirklich, du coachst ja global alles das, was jetzt gerade dann eben auffällt? Also du hast eine Spielsituation und dann coachst du, was da relevant ist. Also wie gehst du damit um?
Naja, wir haben ja eine Wochenplanung, wie wir die Woche, oder was wir in der Woche trainieren wollen. Und letztendlich an den Schwerpunkten halten wir dann auch fest. Ich habe mit meinen zwei Co-Trainern letztendlich den Luxus und auch die Möglichkeit, die natürlich mit einzubauen. Ja, der eine hat die Aufgabe immer, die Mannschaften gegen den Ball zu coachen, der andere die Mannschaft mit dem Ball zu coachen. Die achten dann klar, Schwerpunkt. Der eine ist immer defensiv zuständig, also für die Mannschaft gegen den Ball, und der andere für die Mannschaft mit Ball. Und ich gucke aufs große Ganze letztendlich. Ja, und habe dann den Schwerpunkt, den wir einfach trainieren wollen, im Auge und coache den dann letztendlich.
Ja, das finde ich spannend, weil ich auch oft schon meine Gäste nach ihrer Periodisierung gefragt habe, wie sie das machen, ob sie überhaupt eine haben. Und ja, einige sagen halt auch, dass sie so eine Periodisierung so ein bisschen zu strikt finden, dass ihnen da die Flexibilität fehlt. Also baut ihr da irgendwie bewusste Puffer ein, dass ihr auch dann auf das Spiel zuvor nochmal reagieren könnt und das vielleicht nochmal irgendwie mit einstreut? Also ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt. Also, das ist unsere Planung in der Woche einfach. Also, ich plane jetzt auch nicht 6 Wochen voraus, weil das finde ich zum Beispiel zu strikt, weil ich nicht weiß, was in 6 Wochen ist. Ja, da kann ich nicht vorausschauen. Ich weiß auch nicht, was morgen ist. Kann sein, dass, ich hoffe nicht, aber mir zwei Spieler ausfallen und dann ist vielleicht das, was ich im Kopf hatte, gar nicht möglich. Ich habe einen Wochenplan, ich habe eine letztendlich anhand von meiner Spielidee, ja, wo ich sage, das ist einfach gerade wichtig für die Mannschaft in unserer Spielidee. Und dann natürlich auch anhängig zum Spiel, was jetzt am Wochenende, also zum Spiel davor, also zum letzten Spiel, was sind da Punkte, die nicht so gut liefen, wo ich nicht so mit zufrieden war, müssen wir da nochmal explizit in einem Mannschaftssetting rein oder können wir das auch individuell abdecken mit der Viererkette mit den Stürmern oder wie auch immer oder Offensivspielern oder müssen wir das im gesamten Mannschaftskontext nochmal trainieren? Und das besprechen wir dann und das bauen wir dann letztendlich so in die Woche ein, dass wir dann im Rhythmus dann ja so verfahren können, dass es dann auch am Ende des Tages passt.
Wenn es dann um den Übergang in den Herrenbereich geht, also du hattest ja schon angesprochen, für dich ist die Basis wichtig. Das Wichtigste ist erstmal die Leistungsbereitschaft, und dann kommen die inhaltlichen Themen. Wenn es dann um den Übergang in den Herrenfußball geht, dann gibt es da verschiedene Standpunkte. Also es gibt Leute, die den Standpunkt vertreten, dass sie sagen, man hat eine Spielidee und die müssen die Spieler top umsetzen können. Es gibt Trainer, die das eher ablehnen und sagen, es geht eher um so individuelle Eigenschaften, die Spieler mitbringen, die dann für einen Herrentrainer am Ende interessant sind. Also, was überwiegt da für dich, dass ein Spieler eine Spielidee gut umsetzen kann, oder sind es für dich so individuelle Geschichten?
Ja, ich glaube, es ist von allem etwas so ein bisschen. Also, ja, ich sag mal so, wenn Spieler nach oben, oder wenn ein Spieler jetzt bei uns in die U23 kommt, dann wird das natürlich klar, anhand der Fähigkeiten auch mit ausgewählt. Also es ist ja nicht so, weil der jetzt eine schöne Haarfrisur hat, dann nehmen wir den mit, sondern weil der natürlich gewisse Fähigkeiten mitbringt, die dann auch ins Mannschaftssetting passt, der U23, beziehungsweise vielleicht auch zu den Profis. Und dann ist das natürlich eine individuelle Geschichte, weil der Spieler ist ein Individuum, der dann gewisse Fähigkeiten und Talent mitbringt, die dann für uns, wo wir einfach auch eine Fantasie haben und eine Weitsicht, wo wir sagen, okay, das ist ein Spieler, der über die U23 die Fähigkeiten hätte, dann auch Profi zu werden bei uns. Oder vielleicht auch direkt Profi, oder es direkt in den Profikader schafft. Ich glaube, da geht es zum einen natürlich um unser Auge, kann er diese Spielphilosophie, diese Spielidee tragen? Ist er fähig dazu, in den Fähigkeiten, im Talent, in der Spielintelligenz, wie auch immer? Und ist er individuell fähig, dann auch sich anzupassen oder beziehungsweise sich weiterzuentwickeln?
Was sind bei euch dann in der U19 Ansätze zur Förderung dieser individuellen Fähigkeiten? Also es wird oft gesagt, dass man so eine Waffe hat bei einem Spieler, die dann interessant ist, so diese eine zentrale Stärke. Achtet ihr bewusst darauf oder habt ihr eher so einen ganzheitlichen Ansatz? Also wie fördert ihr die individuellen Stärken von Spielern?
Ja, sowohl als auch. Ich glaube, wir haben, glaube ich, schon einen ganzheitlichen Ansatz. Klar, ich habe dieses Wort, ja, er braucht eine Waffe, schon sehr, sehr oft gehört. Ist immer die Frage, was definiert man als mögliche Waffe von einem Spieler? Das ist das eine. Aber klar, muss man so ein bisschen ausloten, was sind einfach die Stärken eines Spielers? Also ist er besonders schnell oder hat er eine besondere Technik? Ist er ein spielintelligenter wie vielleicht andere, wie auch immer? Und das natürlich dann auf die Position projizieren. Was braucht ein Sechser? Was braucht ein Außenbahnspieler? Was sind die Anforderungen oder was ist das Anforderungsprofil auch von uns, was wir haben wollen für unser Konzept, für unsere Idee, auch dahinter, für meine Idee als U19-Trainer. Und natürlich immer mit der Weitsicht, das große und Ganze zu sehen, weil ich natürlich nicht nur für meine Mannschaft dann das sehen sollte, sondern natürlich für das große Ganze, die Spieler dann auch so zu fördern, in unserer Konzeption des Vereins, dann auch die Spieler im besten Fall nochmal zum Profi zu machen oder dazu verhelfen, sie zum Profi zu machen.
Du hast ja gerade die Frage in den Raum geworfen, was man dann als Waffe definiert. Und dann hattest du als ein Beispiel schnell sein genannt. Das würde mich dann auch nochmal interessieren, was du als Waffe definierst, weil zum Beispiel so über schnell sein, wie ich jetzt darüber denke, ich finde halt, es ist immer gut, wenn man in wirklichen Fußballaktionen denkt und schnell sein, dann könnte ich ja jetzt auch erstmal 100 Meter Sprinter sein. Deshalb fände ich
Ja.
dann interessant, was macht er mit der Schnelligkeit? Also sind es die Läufe hinter die Abwehrkette, die er dadurch dann
Genau, das ist der Punkt. Also deswegen sage ich, wie definiert man eine Waffe? Also klar, ich habe auch Mannschaftskollegen gehabt, die waren super schnell, ja, aber haben halt das Tor nicht getroffen, wie auch immer, nur als Beispiel. Ja. Das ist immer die Frage, wie definiert man das und wie kriegt man es auch hin, dem Spieler zu vermitteln, wie er seine Stärke dann auch einsetzen kann, sollte, vielleicht auch muss, um dann die Wahrscheinlichkeit hochzulegen, dass er dann vielleicht auch Profifußballer wird. Und ich kann einen 1,97 Stürmer haben, der aber nicht weiß, wie er seinen Körper einzusetzen hat. So, ja, das sind dann hat er vielleicht eine Stärke, aber er kann sie nicht einsetzen. Deswegen glaube ich, die Definition, zum einen, was ist oder was braucht ein Stürmer oder was braucht ein Innenverteidiger, was ist die Waffe, die er hat, dann das Auge dafür haben, okay, das ist seine Waffe und dann ihm dann zu fördern und zu vermitteln, wie er das am Ende des Tages auch im besten Fall einsetzen kann, ja, oder einfach einsetzen sollte. Ich glaube, das ist so das sind so die Komponenten, die dann, glaube ich, oder diese Schritte, die man dann auch machen sollte als Trainer.
Was gibt es für Spieler, also wenn ihr jetzt Spieler habt, bei denen ihr euch denkt, ja, okay, da könnte es vielleicht reichen für den Sprung in den Profifußball. Ich hatte zum Beispiel als Gast den Top-Talente-Coach von Borussia Dortmund. Also da haben sie so ein Top-Talente-Training irgendwie. Gibt es bei euch noch zusätzliche Sachen zum Mannschaftstraining in solchen Fällen?
Ja, zum einen haben wir auch ein Top-Talente-Programm, ja, ist ein offener Pool von Spielern, ja, den wir dann letztendlich auch im Gesamtkontext mit den jeweiligen Trainern dann auch besprechen, beziehungsweise mit den Mannschaftstrainern, mit den Co-Trainern, mit dann dem Verantwortlichen des Top-Talente-Trainings. Und dann auch die explizit natürlich in allen Bereichen fördern. Also es geht dann über Fußball, inhaltliche Dinge, technische Dinge, Videoanalyse, athletische Inhalte, Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Ja, dann natürlich auch, wie schon vorhin erwähnt, diesen sozialen Auftrag, was auch Schule betrifft und so weiter und so fort. Ja, Nachhilfe, Betreuung, wie auch immer. Wie gesagt, es ist aber ein offener Pool. Also es ist auch, wir haben da wirklich ein Auge drauf, wie sich auch ein Spieler weiterentwickelt oder vielleicht auch nicht. Oder gibt es einen, der dann auf einmal unterm Radar war und dann auf einmal in Sichtfeld dieses Themas kommt oder dieses Pools kommt und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und natürlich haben wir innerhalb des Mannschaftssettings dann auch individuelle Gruppen, wo wir dann in Positionstraining gehen, wo wir dann explizit auch entweder in Mannschaftsteilen, also Viererkette, Mittelfeld, Offensive, oder dann auch in Positionstrainingseinheiten gehen, dreimal die Woche, wo wir dann bestimmte Themen mit den Außenverteidigern, mit den Innenverteidigern, mit den Sechsern trainieren, mit den Stürmern, Außenflügelspielern, wie auch immer.
Ich hatte auch mit meinem letzten Gast schon mal darüber gesprochen, wenn es jetzt dann um das Mannschaftstraining geht und die Spieler irgendwie individuell fördern zu können. Vielleicht einmal, wie groß ist bei euch dann der Trainerstab, dass ihr das dann gut verteilen könnt?
Also ich habe das Glück, dass ich jetzt zwei Co-Trainer habe. Ja, und da können wir dann letztendlich auf drei aufteilen. Wir haben natürlich im Verein, innerhalb des Vereins auch noch ja, Trainer, die dann im individuellen Bereich, also wie vorhin angesprochen, in diesem Top-Talente-Pool dann auch tätig sind, Übergangstrainer, die dann das abdecken. Wir decken das innerhalb der Mannschaft ab. Und ich glaube, da fahren wir im Moment ganz gut. Und ja, das läuft.
Gibt es da auch für dich so ein zu viel? Also mein letzter Gast meinte zum Beispiel, er hat dann auch ab einer gewissen Anzahl schrumpfen dann natürlich irgendwie die Aufgaben pro Trainer und dann fühlt man sich vielleicht nicht mehr so wichtig. Also vielleicht kann man da nochmal was mitnehmen, wenn man sich einen Trainerstab zusammenstellt. Also
Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, jetzt das Glück, es war nicht immer so, das muss man auch sagen, ja, dass ich zwei Co-Trainer hatte, wo dann einfach auch wo ich dann ja alles gemacht habe, ist natürlich jetzt auch für mich erstmal spannend, Dinge auch abzugeben. Ist aber ganz gut, es klappt auch ganz gut. Am Ende des Tages, klar, am Ende bin ich der Cheftrainer und habe den Hut auf und habe die Verantwortung. Aber ich glaube, wir haben da, ich habe in meinem Trainerteam Leute, denen ich vertraue, die Expertise haben, die Fähigkeiten haben und auch Experten in gewissen Dingen sind. Und ich glaube, es geht am Ende des Tages immer auch um Vertrauen, um Wertschätzung. Und wenn man das, glaube ich, seinen Trainerkollegen dann entgegenbringt, Offenheit, dann fährt man, glaube ich, ganz gut.
das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, um zur Abschlussfrage zu kommen. Die ist immer, ja, der Mo schönste Moment als Trainer.
Der schönste Moment aktuell für mich ist, wenn ich einen Spieler bei uns im Rohnhof sehe, der aus meiner Mannschaft kommt, der dann sein Zweitligadebüt gibt. Sind für mich Momente, wo ich sage, ja, genau deswegen mache ich es jetzt im U19-Bereich aktuell. Ja, das ist für mich ein Moment, wo ich sage, ja, dafür lohnt sich es einfach jeden Tag. Ja, alles zu geben für die Jungs, wenn sie dann am Ende des Tages bei uns im Rohnhof auflaufen. Mit dem Kleeblatt auf der Brust. Und das sind Momente, die sind echt extrem schön, muss man sagen.
Ja, sehr cool. Dann auch nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir
Bitte,
viel
sehr
Spaß
gerne.
gemacht. Und für die Hörer auch nochmal, ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen, sodass ihr euch da auf neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.